Ja, es hat mich angesprochen, was Vanja eben im letzten Lied gesungen hat, was wir alle gesungen haben, wenn wir gesungen haben. Ja, Gott gibt uns mehr, als wir erhoffen manchmal, mehr, als wir uns vorstellen können, aber nie mehr, als gut für uns ist. Das ist tröstlich. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du so gut bist. Danken dir dafür, dass du uns dein kostbares Wort gegeben hast. Bitte dich darum, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst dadurch. Ja. Amen. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Jörg ist im wohlverdienten Urlaub. Auch Sonntag noch ist er im Urlaub. Und ja, ich wollte ganz gerne weitergehen in Epheser, Kapitel 5. Und ja, Jörg hat ja letztes Mal bis Vers 2 gemacht. Und wir sind da jetzt gerade in so einer ganz konkreten, so einem ganz konkreten Abschnitt, wo es um konkrete Möglichkeiten geht oder konkrete Anweisungen in Bezug auf die Heiligung. Also, es gibt immer zwei Teile bei dieser ganzen Aufzählung hier, was hier geschrieben steht. Und zwar eines, was wir lassen sollen, und eines, was wir stattdessen tun sollen. Und das finde ich total praktisch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so das eine, was man weglässt, und das andere, das tun wir stattdessen. Das finde ich sehr eingängig. Kann man sich ganz gut merken. Und es ist so ähnlich wie bei dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Lass uns mal nachlesen in Matthäus 12. Es ist nicht so, dass das hier in diesem Brief zum ersten Mal so ist, dass man eine Sache lässt, um dann eine andere stattdessen zu tun. In Matthäus 12, Vers 43, redet Jesus genau über so eine Geschichte. Matthäus 12, 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Also Jesus ist ganz klar, auch in dieser Geschichte, da erzählt er es noch mal viel krasser eigentlich, sondern er sagt nicht nur das eine sein zu lassen und stattdessen das halt nicht mehr zu machen, also so negativ mäßig, sondern er sagt, wenn ihr nicht stattdessen was anderes an diese Stelle setzt, dann wird es schlimmer als vorher. Und ja, das wissen nicht nur wir, wenn wir in der Bibel lesen, sondern das wissen auch ganz säkulare Wissenschaftler. Es gibt einen Fachbereich Verhaltenstherapie, es gibt eine Methode in diesem Fachbereich der Psychologie, das nennt sich Habit Reversal Training, und das fand ich ganz interessant. Die sagen auch, man darf nicht einfach irgendwie nur etwas sein lassen wollen. Also das kann man zwar vielleicht schaffen, aber es ist sehr schwer. Wenn man die ganze Zeit sich darauf konzentriert, etwas nicht zu tun. Zum Beispiel diese berühmte Geschichte, denkt nicht an einen blauen Elefanten. Wenn man diesen Auftrag bekommt, nicht an einen blauen Elefanten zu denken, woran denkt man als erstes? Okay, an einen blauen Elefanten, logischerweise. Aber wenn man diese Aufforderung, nicht an einen blauen Elefanten zu denken, mit einer total schwierigen Aufgabe bekommt, worüber man unglaublich nachdenken muss, zum Beispiel alle Primzahlen zwischen 1 und 100 zu addieren oder so, muss man sich erstmal ein bisschen konzentrieren, oder? Da hat man gar keine Zeit, um an einen blauen Elefanten zu denken. Also erfüllt man diesen Auftrag mit, sozusagen, dadurch, dass man den anderen erfüllt. Und diese Wissenschaftler sagen halt, man kann statt Fingernagel kauen irgendwie was anderes sich angewöhnen. Das ist jetzt ein sehr grundlegendes Beispiel. Man soll dann irgendwie stattdessen irgendwie eine Faust machen und ballen und zusammendrücken oder so. Aber das Prinzip ist auch da, ganz klar. Ich lasse nicht etwas, nur um diesen leeren Platz dann so stehen zu lassen, sondern ich tue etwas anderes, etwas Gutes, an die Stelle von dem, was ich lasse. Und wir sind hier in dieser Gegenüberstellung, der alte Mensch beziehungsweise das Fleisch gegenüber dem neuen Menschen, beziehungsweise dem Geist. Und der alte Mensch hat immer die Einstellung, ich will was haben. Was nützt mir? Was kann ich daraus ziehen? Was bringt mir das? Und der neue Mensch hat eine genau andersrumme Einstellung. Andersrumme? Nee. Entgegengesetzte Einstellung. Wie kann ich andere segnen? Was kann ich anderen Gutes tun? Was kann ich anderen geben? Was können andere davon haben, was ich tue? Nicht, was kann ich davon tun? Und wie eben gesagt, letztes Mal sind wir in diesem Abschnitt hier schon bis 5, Vers 2 gekommen in Epheser. Aber ich möchte ganz gern die ersten beiden Verse von Kapitel 5 nochmal mit betrachten, weil die so gut sind und ich finde auch so sehr wichtig. Also, lass uns mal lesen. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Okay, kurzer Vers. Hier kommt jetzt noch nicht so dieses, lass das und mach das stattdessen rein, sondern hier geht es ja erstmal ganz grundlegend darum, was wir denn tun sollen. Und ich fand es ganz spannend, den griechischen Text mir anzugucken. Also ich kann kein Griechisch, weder neu noch alt, aber ich weiß, wo man es nachgucken kann. Und dieses Nachahmer hier, das kommt von dem griechischen Mimetes oder Mimetes, wenn man das so ausspricht. Davon kommt auch unser deutsches Wort Mime. Und das bedeutet wörtlich übersetzt Imitator oder Schauspieler oder so. Jetzt ist natürlich klar, das brauche ich euch nicht erklären, wir sollen jetzt nicht schauspielern, dass wir so sein wie Gott. Das ist natürlich nicht hier gemeint. Aber wenn man selbst diese ganzen berühmten Schauspieler mal fragt, wie sie ihre Rollen eigentlich lernen, wie sie sich da in den Zustand bringen sozusagen, diese Rolle gut spielen zu können, dann sagen viele davon, ja, ich muss mich selber in so eine Situation bringen. Also wenn ich irgendwie einen depressiven Menschen spielen soll, dann muss ich selber erstmal mich irgendwo einschließen oder so. Oder ich muss irgendwie was ganz Trauriges mir durchlesen oder mir was erzählen lassen, was sehr traurig ist. Ich muss mich in diesen Zustand wirklich reinbegeben. Also ich kann das nicht so von außen, ich kann nicht so von außen sagen, jetzt denke ich darüber nach und jetzt tue ich halt so, sondern es muss tatsächlich in mir sein. Und ja, wenn selbst Schauspieler das schon sagen, sie müssen es wirklich empfinden. Und wie gesagt, wir sollen nicht Schauspieler sein, wir sollen nicht irgendwas vorspielen, was wir gar nicht wirklich sind, was gar nicht echt ist. Der zweite Teil des Verses hier, der sagt eigentlich, wie das gemeint ist, und zwar als geliebte Kinder. Also wir sollen Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder. Und dann stimmt das Bild wieder. Denn Kinder sind Nachahmer ihrer Eltern. Kinder lernen so viel durch Nachmachen. Das Gute wie das Schlechte von ihren Eltern. Manchmal ist man überrascht und denkt sich, ja, wieso benutzt das Kind diese komischen Worte? Ja, weil ich diese Worte benutze. Also es färbt total ab. Und in diesem Sinne sollen wir Nachahmer Gottes sein. Und genau wie Kinder sich ganz viel aneignen von ihren Eltern, genauso wie Kinder auch in der Schule ganz viel lernen, dadurch, dass sie etwas nachmachen, ihrem Lehrer. Genauso sollen wir, ja, wie Gott sein, lernen, wie er zu handeln. Es gibt ganz viele Untersuchungen über irgendwelche schulischen Möglichkeiten, wie man Kindern noch besser was beibringen kann. Und es gab welche, da habe ich gelesen, man kann schon ganz gut was lernen, indem man was aufschreibt, also indem man sich Notizen macht. Man kann noch besser lernen, wenn man es nicht nur einmal macht, sondern mehrfach. Man kann aber am besten lernen, indem man das, was man lernen will, selbst anwendet. Und dafür sind die allseits unbeliebten Hausaufgaben da in der Schule. Dass man nämlich das, was man lernen soll, tatsächlich selber braucht. Also diese Regeln, meinetwegen Kommasetzung oder so, die man dann selber benutzen muss, dass man es selber macht, dass man es anwendet. Und auf diese Weise, ja, als Nachahmer, lernt man total gut. Das sagen diese säkularen Untersuchungen und ja, hier steht es jetzt auch. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Wir sollen ja Gott nicht in dem Sinne nachmachen, in dem Sinne, wir tun so, als ob, das natürlich nicht, aber wir sollen ihm ja, das, was wir ihn tun sehen, nachmachen. Also wir sollen wie Gott sein, einerseits, ja, aber nicht so Adam-Eva-Style, so wir können das selber, wir machen das jetzt, sondern wie Jesus gesagt hat. Und das brauche ich euch wahrscheinlich nicht vorlesen, ich tue es aber trotzdem. Werden wahrscheinlich einige von euch auswendig kennen. Johannes 5, Vers 19, da geht es Jesus gerade um seine Gottessohnschaft. Und er redet und sagt in Vers 19 von Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus selbst hat dieses Prinzip für sich selber angewendet. Er hat gesagt, ich tue genau das, was ich den Vater tun sehe. Ich mache ihm alles nach, sozusagen. Und wenn Jesus das selber so sagen kann oder so gesagt hat, dann sollte es für uns eine Selbstverständlichkeit sein, das genauso zu tun, anzunehmen. Lass uns mal weitergehen in Vers 2 von Epheser 5. Das ist jetzt eine Fortsetzung natürlich. Man darf hier nicht das alles so zerteilt sehen eigentlich. Also wir gehen jetzt hier zwar Schritt für Schritt durch, aber eigentlich ist das natürlich ein Text gewesen. Diese ganze Einteilung in Kapitel und Verse kam nachher, damit man es ein bisschen besser im Überblick haben kann. Aber Vers 2 geht halt direkt weiter von Vers 1. Ich lese einfach mal beide zusammen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist eine weitere Erläuterung dieser Aussage aus Vers 1. Wie können wir Nachahmer Gottes sein? Was bedeutet das eigentlich? Man kann sich darunter total viel vorstellen. Ich meine, Gott tut so viel, Gott ist so vielfältig. Wir können nicht einfach sagen, so diese eine Sache oder vielleicht diese fünf Sachen oder meinetwegen 100 Sachen. Egal, wie viel, welche Zahl du auch nimmst, es ist immer zu wenig. Und in Liebe wandeln ist jetzt auch so eine Sache, da kann man sich auch viel drunter vorstellen. Aber es ist schon ein bisschen spezifischer, als zu sagen, ja, du sollst Nachahmer Gottes sein. Das bedeutet das. Gott ist Liebe. Und wir sollen in Liebe wandeln. Und zwar nicht nur so, wie wir können, sondern so, wie der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Nicht nur manchmal, nicht nur ein paar Leuten gegenüber, nicht nur den Leuten gegenüber, die wir mögen, nicht nur, ja, vielleicht der Mehrheit der Leute gegenüber, sondern allen Leuten. Für wie viele Leute ist Christus gestorben, die ihn überhaupt nicht wollten? Er ist dennoch für sie gestorben. Und ja, Jesus hat sich selbst hingegeben, sich selbst an die letzte Stelle gesetzt. Alle anderen kommen vor mir. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, wenn man irgendwie im Auto sitzt und irgendwo hin will und die anderen wollen auch natürlich irgendwo hin und sie wollen auch sehr schnell irgendwo hin vielleicht und man selber ist vielleicht auch schon spät dran. Was ist da in mir? Ist da in mir dieses Verlangen, den anderen vorzulassen? Oder ist da in mir dieses Verlangen, dem anderen die Vorfahrt vielleicht sogar noch zu nehmen, obwohl er sie eigentlich hätte? Das ist so ein triviales Beispiel, aber daran kann ich mich schon ein bisschen prüfen, finde ich. Jesus hat die anderen immer an die erste Stelle gesetzt. Jesus, okay, er saß nicht im Auto, aber er hat seine komplette Nachtruhe geopfert. Er hat den ganzen Tag lang mit Leuten geredet, Leute geheilt und gepredigt und abends hatte er dann, ja, würde ich sagen, Feierabend. Zumindest die Leute waren weg. Aber was hat er gemacht? Er hat das gemacht, was wichtig war für ihn. Er hat die Beziehung zu seinem Vater im Himmel gepflegt. Er ist auf irgendeinen Berg gegangen, hat gebetet. Hat sich nicht irgendwo hingelegt und geschlafen. Das war nicht das Wichtige. Jesus hat sein Leben hingegeben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Jesus hat sein Leben wirklich selber hingegeben. Und keiner hat es ihm weggenommen. Also, die Römer haben ihn natürlich gekreuzigt Und die Juden haben ihn überliefert an die Römer, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass Jesus irgendwie keine Möglichkeit da hinaus gehabt hätte. Lass uns doch mal gucken in Lukas 4. So eine Stelle, die das ganz gut beschreibt. Lukas 4, Vers 29. Da sind sie von seiner Predigt überhaupt nicht angetan, überhaupt nicht begeistert. Vers 28 fange ich schon mal an zu lesen. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das war noch nicht die Zeit für Jesus zu sterben. Und das wusste er ganz genau. Und an dieser Position, also in dieser Zeit hier seines Dienstes, es war noch relativ am Anfang, da hat er einfach gesagt, nee Leute, so geht's nicht. Das ist jetzt nicht dran. Ich bin dann mal weg. Ich gehe. Und er ist durch sie hindurchgegangen, obwohl sie das sicherlich eigentlich verhindern wollten, diese Menschenmenge, die total aufgebracht war und ihn wegen Gotteslästerung da runterstoßen wollte von diesem Berg. Sie haben das sicherlich versucht zu verhindern, aber es ging nicht. Er ging einfach durch sie hindurch. Es ist noch nicht diese Zeit gewesen. Jesus hat sein Leben selber hingegeben, aber zu dem Zeitpunkt, der richtig war. Dann lass uns weiter gucken in Vers 3. Da geht es jetzt wirklich um das Lassen und dann später was anderes dafür tun. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Diese Worte hier, die werden hier alle übersetzt natürlich, die sind im Griechischen eigentlich ziemlich vieldeutig, also manche von den Worten. Und ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Diese Unzucht, die hier als erstes kommt, ist griechisch Porneia. Das kann auch mit Hurerei übersetzt werden. Und das meint wörtlich jeglichen sexuellen Verkehr außerhalb der Ehe. Und ja, diese Ehe, die Gott halt als Rahmen eingesetzt hat zwischen einem Mann und einer Frau. Es kann aber auch im übertragenen Sinne Götzendienst bedeuten. Also das ist nicht von der Bedeutung hier so eng, wie man das vielleicht von dem deutschen Wort Unzucht her denken könnte. Unreinheit sollen wir natürlich auch wegtun, steht hier. Und das ist einerseits sowohl körperlich, also unreines Handeln, andererseits aber auch schon unreines Denken, das moralische Unreine. Habsucht ist heute ein großes Thema, finde ich immer wieder. Es gibt so viele Leute, die denken vielleicht, ja, meine Sünde ist ja nicht so groß wie die von meinetwegen einem Ehebrecher oder einem Kinderschänder oder was auch immer. Und Habsucht wird hier aber in einer Reihe genannt mit diesen anderen Geschichten, zum Beispiel Unzucht. Und Habsucht ist auch Götzendienst. Der Besitz ist in diesem Fall der Götze. Und der Besitz bestimmt mein Leben, wenn ich habsüchtig bin. Wenn ich mich darauf konzentriere, möglichst viel Zeug mir anzuschaffen, anzuhäufen, dann ist das mein Götze. Und dann bin ich nicht besser als irgendwer anders, der eine andere Sünde tut und einen anderen Götzen hat sozusagen. Und ja, was ist jetzt mit diesen ganzen Sachen? Sollen wir sein lassen, ne? Sind wir uns einig, okay. Einerseits ja, aber andererseits sollen wir nicht mal drüber reden. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, wir sollen noch nicht mal drüber nachdenken. In Matthäus 15 ist eine ganz gute Ergänzung dazu. In Wenn ihr keine Lust habt mitzublättern, müsst ihr nicht. Ich lese es hier aus der Elberfelder vor. 15 von Matthäus und Vers 18. Da redet Jesus über Unreinheit. Was aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Da geht es gerade darum, dass die Pharisäer mal wieder ihm gesagt haben, dass er sich falsch verhalten hat. Und zwar, weil seine Jünger sich nicht die Hände vorm Essen gewaschen haben, wie man das damals so rituell gemacht hat. Jesus sagt hier aber, das ist die falsche Reinlichkeit, die ihr hier als Maßstab anlegt. Das ist die äußerliche. Die äußerliche Reinlichkeit ist auch wichtig. Aber die innerliche, innere Reinheit ist viel wichtiger. Und ja, wie es sich Heiligen geziemt, steht hier. Und heilig bedeutet, abgesondert zu sein, speziell, irgendwo für sich, also weg vom Gewöhnlichen, nicht mit den Normalen zusammen. Menschen in der Welt denken darüber nach und machen vielleicht sogar Pläne, wie man irgendwelche von diesen Sachen, wo wir hier gesagt kriegen, das wegzutun, wie man damit davonkommen kann. Also wie man das tun kann, vielleicht machen sie einen Plan, das und das, ich bastel mir irgendwie ein Alibi und dann komme ich damit davon. Und ja, das ist genau das, was wir eben nicht tun sollen. Unsere Gedanken sollen da nicht drum kreisen. Wenn wir uns irgendwie Nachrichten angucken oder irgendwas, dann kriegen wir so viel Mist vorgesetzt, so viel kaputtes Zeug, woraus die Welt heutzutage nun mal größtenteils besteht. Das ist ja leider so. Aber unsere Gedanken sollen dennoch auf das Heilige kommen, um das Heilige kreisen und nicht um dieses unreine Zeug. Und diese Unanständigkeit hier in Epheser 5, Vers 4, die da genannt wird, das kann man auch übersetzen. Das ist eine andere Möglichkeit, dieses Wort zu übersetzen mit Obszönität. Also diese ganzen Sachen hier, wenn man die im Griechischen nachguckt, dann findet man noch viel mehr, was man damit in einen Topf schmeißt. Und albernes Geschwätz, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Albernes Geschwätz, also dürfen wir keine Witze mehr machen? Nee, darum geht's nicht. Wenn man sich das anguckt, was es im Griechischen heißt, Morologia, zusammengesetzt aus Moros und Logos. Und Moros kann sowohl albern oder dumm bedeuten, als auch gottlos oder lästerlich. Also es geht nicht darum, dass wir hier nicht mehr einen Witz machen dürfen, vielleicht sogar einen albernen Witz. Das ist in Ordnung, aber es geht darum, halt nicht einen lästerlichen Witz zu machen, einen gottlosen Witz. Und Witzelei muss man hier auch wieder gucken, das ist griechisch Eutrapelia. Und das bedeutet eigentlich Unflätigkeit, Ferkelei, Zote. Also es geht auch hier nicht um ein Spaßverbot, sondern darum, welche Art von Spaß da ist. Und hier steht ja jetzt, die sich nicht geziemen. Also diese ganzen Sachen sollen nicht einmal unter uns genannt werden, die sich nicht geziemen. Und das alles hier geziemt sich nicht. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht und gedacht, der Duden, der weiß doch immer alles. Was heißt denn geziemen? Und das heißt, gemäß sein, jemandem aufgrund seiner Stellung, Eigenschaften oder ähnlichem gebühren, sich gehören oder schicken. Und das passt total gut. Es gebührt aufgrund unserer Stellung als Kinder Gottes uns einfach nicht, in diesen Sachen hier zu bleiben. Unzucht, Unreinheit, Unanständigkeit, diese gottlosen Witze, wo sich viele einen Spaß draus machen, das geziemt sich nicht. Und ja, es ist einfach unserer Stellung nicht gemäß. Wir sind Kinder Gottes. Und wir repräsentieren auf einer gewissen Weise Gott gegenüber anderen. Und ja, Gott hat sich so klein gemacht, dass er sich von uns repräsentieren lässt, obwohl er so groß ist. Aber auf diese Weise, ja, haben wir auch eine Verantwortung. Und dessen sollten wir uns auch klar sein. Aber jetzt endlich kommen wir zu dem Stattdessen-Teil. Stattdessen aber Danksagung. Und wenn schon immer bei den doofen Dingen ich den griechischen Text mir angeguckt habe, habe ich das auch hier gemacht. Das heißt, Danksagung hier ist Eucharistia, also Eucharistie, Abendmahlsfeier sozusagen. Abendmahlsfeier, also was man Eucharistie nennt, ist eigentlich Danksagung. Das bedeutet Danksagung. Und das nehmen wir, das steht hier schon bereit, nehmen wir nachher ein. Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Oh, trifft das nicht auch uns? Sind wir hier nicht auch gemeint? Glücklicherweise, wenn Christus unsere Schuld getragen hat, wenn wir Jesus angenommen haben, dann nicht mehr. Denn wir sind ein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger oder sonstiger Götzendiener nur dann, wenn uns diese Last, dieses Urteil keiner abgenommen hat. Wenn Jesus unsere Schuld uns abgenommen hat, dann sind wir frei. Wenn nicht, dann sind wir noch darin gefangen und wir kommen aus eigener Kraft hier nicht raus. Wir können nicht aus diesen Dingen selber entfliehen. Aber wenn Jesus unsere Schuld getragen hat, dann sind wir das nicht mehr in der Gegenwart. Also dann ist das sozusagen nur noch Vergangenheit. Dann gilt das nicht mehr für uns jetzt, dann galt das früher für uns, ist aber jetzt aufgehoben, dieses Urteil. Wir haben eine neue Natur. Wir sind umgewandelt worden. Und zwar nicht nur, das finde ich so schön, dieses Bild von einem Reifen, der abgefahren ist und dann rund erneuert wird. Das ist es halt eben nicht. Wir sind neu. Wir sind nicht nur einfach repariert worden. Wir sind komplett neu. Wir haben diese neue Natur. Aber diese neue Natur ist zu nichts Nütze, wenn er nur so im Hintergrund da ist. Der neue Mensch. Ich meine, wenn wir eine coole Jacke haben oder so, oder ein Jackett oder irgendwas, und das hängt immer nur bei uns im Schrank, die ganze Zeit, und wir holen es nie raus, auch zu den besten Anlässen, irgendwie eine Hochzeit oder so, wir holen es nie raus. Was ist es dann nütze? Und genauso ist es mit dem neuen Menschen. Ja, er ist nur gut und nur ein Segen für andere, wenn er auch zum Zug kommt. Wir können nicht sagen, ja, wir sind ja neu geboren und uns dann weiter so verhalten, als wären wir es nicht. Diese neue Natur Gottes, die muss sich entfalten. Und dass diese neue Natur sich entfaltet in unserem Leben, das ist für andere auch sichtbar. Das können andere beurteilen. Ja, und das sollen andere auch beurteilen. In der Apostelgeschichte ist es so, dass die Leute gesehen haben, bei diesen Leuten ist irgendwie was anders. Einerseits natürlich durch den Heiligen Geist haben die plötzlich in Sprachen geredet, die sie noch nie gelernt haben und noch nie gelernt haben konnten auch. Aber andererseits haben sie gesehen, in der Gemeinschaft von diesen Leuten ist was anders. Die sind irgendwie nicht mehr so wie früher. Die sind umgewandelt. Ja, und wie in der Einleitung schon erwähnt, das Alte lassen, das Neue tun. Den alten Menschen müssen wir ablegen, den neuen, ja, müssen wir anziehen. So wie Klamotten. Als Erinnerung vielleicht von vor ein paar Wochen in Epheser 4 ab Vers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also der alte Mensch ist abgelegt, der ist zugrunde gerichtet. Den kann man zwar vielleicht noch anziehen, aber wie so ein Lumpen. Man kann vielleicht noch diesen Lumpen tragen, aber es ist ganz schön kalt, der Wind pfeift da ganz schön durch, die Löcher sind schon ziemlich riesig. Aber man hat doch dieses Neue. Warum zieht man den Lumpen an, wenn man eine komplett neue Jacke hat, um in diesem Bild zu bleiben? Also das Neue ist so viel besser. Und es ist da. Wir haben diesen neuen Menschen, diese neue Natur, die hat Gott uns gegeben. Und ja, warum sollten wir sie nicht anziehen? Und das ist das Hauptthema in diesem ganzen Abschnitt. Das Alte ausziehen, wegtun, wegschmeißen, kreuzigen und das Neue rannehmen, benutzen, anziehen, zum Zuge kommen lassen auch. Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Das ist hier eine Warnung vor drohender Verführung. Und es war damals auch schon eine Denkrichtung in neutestamentlicher Zeit, dass Leute gesagt haben, es ist völlig egal, was ich eigentlich tue. Es kommt darauf an, ja, was ich für Gedanken habe. Wenn ich auf was Gutes mich ausrichte in meinem Denken, dann kann ich leben wie das letzte Schwein. Es ist alles in Ordnung, weil ja meine Gedanken total rein sind. Und total auf das Gute aus sind sozusagen. Also es kommt eigentlich auf den Körper und auf das Äußere gar nicht an, war diese Aussage von denen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und wie wir auch am Anfang gesehen haben, ne, man lernt durch Nachmachen. Und wenn man durch Machen lernt, dann lernt man, wenn man lebt wie ein Schwein, auch zu denken wie ein Schwein. Das kommt einfach daher. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und da müssen wir uns auch warnen lassen immer wieder, wenn wir das so tun, ein Sohn oder ein Kind des Ungehorsams sind auf diese Weise, dann kommt der Zorn Gottes irgendwann. Dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Und ja, es ist wirklich so ernst. Wir können uns da nicht irgendwie was vormachen. Wir können uns nicht da so durchlavieren. Kann ich sagen, ja, ich kriege das schon hin. Die anderen kriegen das vielleicht nicht hin, aber ich kriege das hin. Ich kann das voneinander trennen. Und ja, es kann sein, dass wir, wenn wir uns davon frei halten wollen, davon abgrenzen wollen, dann kann es sein, dass wir uns vielleicht für eine Zeit auch von bestimmten Personen abgrenzen müssen, die nämlich genau so leben und das auch nicht lassen wollen. Das kann sein. Und es kann auch sein, dass das total schwierig ist, weil die Unterscheidung von der Person und ihren Taten, ihren Sünden, diese Unterscheidung ist ja nicht ganz einfach. Und Jesus hat uns aufgerufen, jeden Menschen zu lieben, aber nicht das, was er tut unbedingt. Und diese Unterscheidung zu machen, ja, das ist sehr herausfordernd, finde ich. Jetzt kommen wir zur Begründung oder ja so ein bisschen eine Art Aufforderung auch ab Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Warum sollen wir uns überhaupt abgrenzen von der Unreinheit? Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir daher kommen. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, steht da. Und das ist die Wahrheit. Wir sind Licht im Herrn. Wir sind das Licht der Welt, hat Jesus gesagt schon. Und ja, jetzt müssen wir uns das aber auch gefallen lassen, dass es hier steht, wandelt auch als Kinder des Lichts. Also lebt auch so. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir uns so sagen können und sagen können, ja, das ist jetzt so unser Motto, wir müssen das jetzt tun und wir strengen uns ganz doll an, und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So funktioniert das nicht. Es funktioniert nur in Verbindung mit Jesus. Es funktioniert nur in Verbindung mit Gott. Wir können nur als Kinder Gottes leben, wenn wir in Gott sind, wenn wir mit Gott verbunden sind. Und ja, die Finsternis ist die Vergangenheit und das Licht im Herrn. Das ist die Gegenwart und auch die Zukunft. Und das passt logisch nur, wenn wir auch die Werke des Lichts tun. Und das kann man jetzt hier einerseits rausfinden, was die Werke des Lichts sind. Man kann es auch in Galater Kapitel 5 oder in 1. Korinther 6 nachschauen. Und will ich jetzt aber nicht. Ich will noch mal ein bisschen auf Vers 10 eingehen. Der ist so schön kurz. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So eine Aufforderung, also wir sollen wandeln als Kinder des Lichts, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. So eine Aufforderung ist natürlich nur sinnvoll, wenn man die auch umsetzen kann. Und hier steht nichts, was wir nicht irgendwie machen könnten. Wir kriegen keine unmöglichen Aufgaben. Und das ist einerseits sehr gut, andererseits aber auch herausfordernd, denn ja, wenn wir prüfen sollen, dann ist das Arbeit. Das kann echt in Arbeit ausarten. Wenn man heutzutage mal das Internet durchliest oder so, also einen kleinen Teil davon vielleicht, dann findet man Leute, die sich als Christen bezeichnen und totalen Müll lehren. Und wir sind aufgerufen zu prüfen. Und ja, wenn wir prüfen sollen, dann müssen wir natürlich auch einen Maßstab haben. Jeder, der mal bei IKEA Stoff gekauft hat, weiß, da liegt so ein Metermaß oder 1,50 Meter oder so, so ein langer Stock. Und wenn man da seinen Stoff abmisst, dann hat das der Maßstab zu sein. Und da kann ich meinen eigenen Zollstock, der ein bisschen getürkt ist, vielleicht mithaben, das hilft nichts. Das ist der Maßstab, der da liegt. Und ja, dieser Maßstab, nach dem wir prüfen sollen, ist einerseits natürlich Gottes Wort, schwarz auf weiß, ganz einfach. Man kann es durchlesen, man kann es daneben legen, man kann es vergleichen. Andererseits ist es aber auch, ja, ich will nicht sagen, ein Bauchgefühl. Bauchgefühl hört sich blöd an. Aber wenn wir lange mit Jesus gehen, dann haben wir dieses Bauchgefühl eigentlich. Dann ist das da, so eine Art, ja, so ein ja, Unwohlsein stimmt schon. Es ist irgendwie so ein Gefühl, da stimmt was nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich kann es nicht genau sagen, erstmal vielleicht, aber es ist merkwürdig. Und das hängt damit zusammen, wie wir Gott kennengelernt haben. Das hängt damit zusammen, was wir mit Gott erlebt haben und ja, was er in uns schon bewirkt hat für Veränderung. Dieser neue Mensch, dieses Anziehen des neuen Menschen, das ist ein kontinuierlicher Prozess, immer weiter. Wenn man sich das vorstellt, ich steige in diese Jacke rein, so total langsam. Ich krieg vielleicht, in 5 Jahren kriege ich dann eine Ärmel vielleicht an. Also dieses Anziehen des neuen Menschen, das dauert einige Zeit. Und wir werden auch diesseits der Ewigkeit nicht unbedingt fertig damit, glaube ich. Also das ist schon eine Aufgabe. Zum Glück ist es nicht unsere Aufgabe. Jesus tut das in uns und durch uns. Also sein Wort einerseits können wir als Maßstab nehmen und müssen wir als Maßstab nehmen, aber auch sein Wesen, so wie wir ihn kennengelernt haben. Und das ist ja unsere Aufgabe. Das Alte alles sein lassen. Dieses Ganze, was wir vorhin hatten, Unanständigkeit und Götzendienst, Hurerei, alles Mögliche. Das alles sein lassen. Und nicht mal darüber nachdenken. Das soll nicht mal unter uns genannt werden. Und stattdessen Danksagung, wie es in Vers 4 steht, Eucharistia. Das Alte, das Kaputte, das Eklige, das können wir alles zur Seite legen. Und das Gute ist, wir haben dann nicht irgendwie weniger. Wenn wir das alles zur Seite legen, wir haben dadurch nichts verloren. Wir haben dadurch nur einen ganzen großen Teil von unserer Last abgegeben. Und ja, das Gute, das Neue, das Wohlgefällige, das können wir nehmen. Das kriegen wir von Jesus. Und das sollen wir stattdessen tun. Jesus hat das möglich gemacht. Für uns ist es nicht möglich. Bei Jesus ist es schon möglich. aufgrund seiner Rettungstat am Kreuz, können wir das überhaupt erst tun? Ist das erst möglich für uns? Und das feiern wir im Abendmahl. Ich möchte kurz die Einsetzungsworte noch lesen. In 1. Korinther 11. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns neu machst. Wir danken dir dafür, dass du das Beste für uns vorhast, dass du das Beste für uns im Sinn hast und uns nicht irgendwas Gutes nehmen willst, sondern uns das Gute erst gibst, Jesus. Und wenn wir dieses ganze Alte und Kaputte wegtun, dann möchtest du uns ja dadurch befreien zu etwas Neuem und viel Besserem. Und wir danken dir dafür, Jesus. Wir wollen dieses Abendmahl als Danksagung wirklich dir gegenüber feiern, wollen uns daran erinnern, was du alles auf dich genommen hast, das alles, was wir ablegen an Ekligem, das hast du getragen. Du hast das aufgenommen auf dich, Jesus, und getragen und unsere ganze Schuld bezahlt. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. Ja, kommt nach vorne gerne.
Darf ich noch ganz kurz ein paar Worte sagen? Ich musste so denken bei dem, es soll nicht unter euch genannt werden, dass wir es nicht falsch verstehen sollen. Wir sollen, wenn da diese Sachen in unserem Leben sind, sollen wir das einander sagen. Dann sollen wir nicht das verheimlichen. So ist das nicht gemeint. Und ich musste an 1. Johannes denken, Kapitel 1, und ich lese immer nur die paar Verse vor, ab Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Lass uns die Zeit auch einfach nutzen. Wenn da was ist, was Gott in euch angesprochen hat, nehmt euch einen Bruder, eine Schwester, bringt das ins Licht, damit er euch reinigen kann von aller Ungerechtigkeit, von aller Sünde.